Mantrailing. Time to Shine. Der Podcast von Astrid Sperlich rund um Mantrailing als Enrichment. Um das Glitzern in die Augen von Menschen und Hunden zurückzubringen. Ja, dann möchte ich euch alle heute zur aktuellen Folge begrüßen und ich freue mich sehr, dass ich heute nicht alleine da sitze, sondern dass ich den wunderbaren Gerd Schreiber hier im Podcast habe. Lieber Gerd, vielleicht vorweg eine kurze Geschichte, das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Es ist schon einige Jahre her, da bin ich bei dir in einem Webinar drin gesessen zum Thema Enrichment. Und je länger das Webinar lief, gegen Ende ist mir wie die Schuppen von den Augen gefallen, so genau, wenn man Mantrailing so macht, dass es Enrichment ist, was das für Potenzial hat. Und deswegen bist du mir da tatsächlich auch ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil das für mich wirklich der Startschuss war, zu sagen, diese Haltung, das möchte ich mit Mantrailing erreichen. Weg von Funktion, weg von Leistung, sondern hey, das soll's werden.
Oh, wie cool. Vielen Dank und Hallihallo, liebe Astrid.
Ja, Gerd, magst du mal für die paar wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, dich ganz kurz vorstellen?
Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Gerd Schreiber. Ich komme aus der Nähe von Lüneburg und bin Berater für Menschen mit Hunden. Bin darüber hinaus im IBH, im Internationalen Berufsverband für Hundeunternehmerinnen und Unternehmer. Bin da auch der dritte Vorstand, Mitglied im Ausbildungsrat und bin Dozent für diverse Hundethemen, meistens so Alltagsthemen, Angst, Aggression, Bewältigungsgeschichten, Enrichment. Im deutschsprachigen Raum. Das heißt, ich tingle so jedes Wochenende irgendwo in Deutsch, Schweiz, Österreich durch die Gegend und gebe dann Seminare. Bin des Weiteren noch Dozierender bei Comcane Familiari in der Schweiz, wo wir angehende Hundetrainer in der Basisfachausbildung ausbilden, Weiterbildungsangebote haben zur Verhaltensberaterin, zum Verhaltensberater, Welpen-Junghunde-Begleitung, Coach in Advanced Training, also fortgeschrittenes Training, Nasenarbeit, also Rundumschlag und bin auch Dozent bei der ATN. Ja, das ist so mein Tätigkeitsbereich.
Okay, jetzt ist ja schon ein paar Mal das Wort Enrichment gefallen und im Zusammenhang mit Enrichment kommt mir tatsächlich immer auch der Live-Ansatz in den Kopf, der ploppt da bei mir auf. Und das ist genau auch das Thema, um das es heute gehen soll. Magst du uns dazu was erzählen, wie du dazu gekommen bist, welche Bedeutung oder welcher Unterschied zu anderen Konzepten oder Ideen einfach da drin steckt?
Ja, können wir ja gerne ein bisschen ausholen. Ein bisschen Zeit haben wir ja heute. Unser Ansatz bei dir ja ganz genauso ist ja, dass wir gewaltfrei, möglichst über positive Verstärkung arbeitend mit unseren Hunden leben, ihnen lehren, wie sie in der Welt zurechtkommen. Und früher hat man Enrichment ja so als Add-on gesehen. Also wenn dann irgendwie so am Tag dann noch irgendwie ein paar Kekse über sind, dann hat man die dann irgendwo im Futterpuzzle eingearbeitet und dann konnte der Hund irgendwie was Schönes machen. Oder man hat nochmal irgendwie draußen eine kleine Futtersuche gemacht oder irgendwie sowas. Also Enrichment so als defizitorientiert ausgleichend. Das hat sich im Laufe der Jahre geändert, sodass wir heute eigentlich das Enrichment als die Basis für die Hundehaltung sehen, zumindest so in meiner Bubble und unserer Bubble. Das heißt, dass wir versuchen, den Hunden ein lebenswertes Leben zu bieten und ihren Lebensalltag entsprechend zu bereichern auf verschiedensten Ebenen. Ebene der sicheren Umwelt, also dass wir mit dem Hund irgendwo in die Umwelt gehen, wo sie sich sicher fühlen, wo sie artspezifische Verhalten zeigen können, Hund sein können. Darüber hinaus aber auch, dass sie lernen, Situationen zu bewältigen. Also nicht nur einfach, hey, okay, wir lassen mal die Hunde ein bisschen rumlaufen und werfen Kekse durch die Gegend, sondern wir lehren ihnen natürlich auch, wie sie Situationen bewältigen können, wie sie Ja sagen können, wie sie Nein sagen können. Wir lehren ihnen auch, wie sie belastbar werden. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie die ganze Zeit Stress vermeiden, sondern dass sie auch wirklich voll in die Belastung gehen können, im dicksten Trubel von Hamburg, im Straßenverkehr bestehen können oder Hundebegegnungen bestehen können, im wildreichen Gebiet arbeiten können, aber halt so, dass sie es bewältigen können und ja, entsprechend eine gewisse Resilienz aufbauen können. Das so als Basis, wie wir da rangehen. Unterm Strich, aber wie gesagt, steht, dass die Hunde ein lebenswertes Leben haben sollen. Und nicht nur, wie es früher so gedacht war, naja, die Abwesenheit von Hunger, die Abwesenheit von Durst, die Abwesenheit von Schmerzen, sondern halt ein bisschen progressiver gedacht, die Hunde sollen, denen soll es gut geht. Weil ein Hund, dem es gut geht, der zeigt auch weniger unerwünschte Verhalten, der ist auch weniger ängstlich, der ist weniger aggressiv. Und von daher haben eigentlich alle irgendwie so ein bisschen was davon.
Ja, und das finde ich einfach auch so besonders, dass wir auch mit allem, was wir mit dem Hund machen, nicht nur sagen, naja, es soll halt nicht schlimm sein, sondern es soll tatsächlich was richtig Gutes bei rauskommen am Ende des Tages. Also auch wenn ich mich ganz gezielt für eine Beschäftigung entscheide und auch wie ich das Training gestalte.
Genau. Nur weil wir über positive Verstärkung arbeiten, heißt es ja noch nicht, dass es den Hunden dabei gut geht. Also ich kann auch über positive Verstärkung schlecht arbeiten und den Hund noch mehr in Konflikte bringen, die Belohnungsmöglichkeiten halt schlecht ansetzen, was jetzt erstmal nicht ganz so gravierend ist, dass es dem Hund jetzt irgendwie per se körperlich schlecht geht oder wir Angst forcieren. Aber es geht halt besser. Und da versuchen wir halt irgendwie hinzukommen, dass wir dieses, es geht auch besser, dass wir das weiter rausarbeiten, immer sorgsamer reflektieren, immer besser anbringen können und natürlich auch für Hundehaltende leicht umsetzbar anbringen können. Und das ist ja auch ein bisschen so dein Ansatz im Mantraining, dass es da eben nicht nur in erster Linie um Funktionieren und Ankommen geht, sondern dass es den Hunden da auch gut geht. Und da schlage ich einmal ganz kurz, wenn du mich noch reden lässt, die Brücke zum Live-Konzept von Eduardo Fernandez, einem Neuseeländer, glaube ich, oder Australier, irgendwo da so Down Under kommt daher, der sich halt viele Gedanken gemacht hat, wie können wir Training gestalten, dass das Wohlbefinden der Tiere gewährleistet ist, aber dass wir in unserem Training, also das, was wir mit dem Tier machen wollen, eben auch Erfolg haben können. Und da geht es eben darum, die Trainingsprozesse so zu gestalten, dass es den Hunden gut geht und dass wir unser Trainingsziel erreichen. Und beides muss gegeben sein. Also nicht nur, okay, Ziel erreicht, super, sondern okay, hatte der Hund was davon? Habe ich mit ihm etwas gemacht, was sein Leben jetzt etwas bereichert hat? Wenn das der Fall ist, super, freuen wir uns. Ziel erreicht. Wenn das nicht der Fall ist, okay, dann ist das jetzt auch nicht irgendwie super dramatisch. Also muss man sich jetzt nicht einen Riesenkopf machen, aber vielleicht kann man sich ja dann Gedanken machen, okay, was kann ich denn vielleicht beim nächsten Mal verändern, dass der Hund da wieder ein bisschen mehr von hat.
Ja.
Kannst du das eigentlich in deinem Metier, du hast jetzt ja auch ein Buch geschrieben zum Mantraining, wo ich das Vorwort schreiben durfte. kannst du das da gut unterbringen, diese Gedanken?
Ja, wobei sich, ich finde gerade beim Mentrailing sehr hartnäckig der Gedanke hilft. Mentrailing ist immer bedürfnisorientiert, weil das ist selbstbelohnend, wie Nasenarbeit halt immer selbstbelohnend ist. Und allein die Tatsache, dass man Mentrailing macht, ist schon gut. Und ich sehe das in der Praxis halt einfach ganz, ganz anders. Ich sehe Hunde, die beim Mentrailing extrem gestresst sind. Und das ist so ein Punkt, der mir einfach wirklich in der Seele wehtut, weil es geht anders. Es ist überhaupt gar kein Problem und ich muss dabei auch überhaupt nicht auf Leistung verzichten. Aber ich setze die Prioritäten eben anders. Ich setze, so wie du eben gesagt hast, der Hund muss was davon haben und ich opfere dem Ziel nicht, dass es dem Hund dabei gut geht. Und es ist einfach immer wieder so spannend zu sehen, dass die Hunde, die aussteigen dürfen aus der Suche, die unterbrechen dürfen, dass die es langfristig nicht mehr müssen, dass die es langfristig durchziehen, dass die nicht mehr schnüffeln, sondern weniger schnüffeln, dass die besser durch den Trail kommen und so wie du gesagt hast, wenn es mal nicht so läuft, wie man es denkt, dass man eben nachhakt, was kann ich denn ändern? Wie muss ich das Training ändern? Und das ist eben auch mein Ansatz, dass ich sage, wenn der Hund aussteigt aus der Suche, dann ist nicht der Fehler beim Hund, sondern dann muss ich mich an der eigenen Nase packen und überlegen, warum ist der Hund ausgestiegen? Und wie muss ich das Training, das Trailen, den Trail für diesen Hund gestalten, dass er wieder einsteigt, dass er Spaß dabei hat, dass er dabei bleibt?
Das ist ja ein total spannender Punkt, ne? Also wenn wir auf das Wohlbefinden der Tiere achten, ja auch im Alltagstraining, dass wir Leistung automatisch irgendwie mitbekommen. Also die Hunde, wenn sie dann richtig Lust dazu haben oder ja, manchmal vielleicht auch sogar den Sinn in einer Aufgabe durchblicken, was ich in vielen Fällen tatsächlich denke. So, ah ja, okay, so funktioniert das und ey, da habe ich Bock drauf, dass die Leistung dann ganz automatisch kommt und vor allem die Hunde mit diesen Situationen viel, viel besser umgehen können und resilienter werden. Ne? Also wenn dann nachher so die Basis gelegt ist und irgendwelche Störungen treten auf oder sie haben mal einen Misserfolg oder so, können die das viel, viel besser verpacken, als wenn man da irgendwie die Hunde eh schon frustriert. Aber was ich noch einen ganz, ganz anderen Blickwinkel hast, vielleicht kannst du das auch so ein bisschen unterstützen. Du hattest gerade von Aussteigen gesprochen, dass die Hunde aussteigen können. Das greift ein Punkt des Enrichments ja auf, nämlich Entscheidungsfreiheit und Kontrolle zu haben. Und wir wissen seit spätestens 2010 oder 11, ich weiß nicht, wann die Studie rauskam. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Ich suche sie gleich mal raus.
Wir liefern es nach.
Dass Kontrolle zu haben ein Bedürfnis ist. Und wenn wir diesem Bedürfnis, also nicht nur bei Menschen Kontrolle zu haben, wir wollen ja auch immer alles kontrollieren, sondern auch bei anderen Tierarten, natürlich auch beim Hund. Und dass die Hunde ja sagen können, nein sagen können, wenn irgendwas nicht passt, gibt ihnen Kontrolle. Und allein die Möglichkeit zu haben, diese Kontrolle auch auszuüben, ist ein Leistungsbooster im Prinzip, wenn man es denn erkennt. Und wenn wir unseren Ansatz so verfolgen, bedürfnisorientierten Ansatz und dann aber auch mit dem Live-Prinzip, wo wir gleich noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen werden, tiefer reingehen, dann erkennen wir ja auch Störungen viel, viel schneller. Da, wo der Hund in Konflikt kommt, da, wo der Hund eventuell aussteigen würde, könnte. Und dann geht es halt darum zu sehen, okay, was macht er mit der Situation? Steigt er wirklich aus? Braucht er Hilfe? Oder kann er tatsächlich weitermachen? Und so wie du gerade eben sagtest, die Hunde steigen immer weniger aus.
Ja, aber sie dürfen aussteigen. Sie dürfen auch ganz aussteigen. Also, und zwar das Besondere ist, sie dürfen verlustfrei ganz aussteigen. Wir sorgen trotzdem dafür, dass sie den Jackpot bekommen, auch wenn sie aus der Suche aussteigen. Das ist ja tatsächlich auch extrem wichtig. Und das ist eine ziemliche Gratwanderung zu erkennen, braucht der Hund nur eine Pause oder steigt er wirklich aus? Aber beides ist extrem wertvoll für die Hunde.
Wobei der erste Schritt ist ja immer derselbe, ne? Also egal, ob der jetzt komplett aussteigt oder einfach nur eine Pause braucht, der zeigt irgendwie ein Verhalten, was nicht mehr zu der Aufgabe passt. Entweder geht er schnüffeln oder wendet sich an die Bezugsperson. Dann können wir ja mal gucken, was passiert, wenn es den Hunden wieder ein bisschen besser geht. Steigen sie wieder ein, haben sie Bock noch weiterzumachen oder sagen sie, nee, reicht für heute.
Genau.
Wie nehmen deine Kundinnen und Kunden das so an, wenn der Hund sagt nö sa oder ja sagt?
Ganz unterschiedlich, die von Anfang an bei mir sind, die wachsen damit auf. Für die ist es völlig normal und völlig natürlich. Menschen, die vorher woanders getrailt haben, finden den Gedanken erstmal schon befremdlich. Und sie haben auch Sorge, wenn sie den Hund auf dem Trail schnuppern lassen, pieseln lassen, dann kommt ja immer, ja, aber der soll doch arbeiten. Und sie haben dann wirklich Sorge, dass der seinen Job nicht mehr macht, sondern dass er dann ja nur noch schnüffeln geht. Und ich sage immer, naja, es ist halt eine Antwort auf die Aufgabe, die wir ihm gestellt haben. Und wenn er das braucht, dann müssen wir halt unsere Aufgabe ein bisschen anders stellen und dafür sorgen, dass er sich wieder der Aufgabe widmet, wenn uns das wichtig ist und dass er sie wieder gerne und gut machen kann. Und das ist zwar für uns TrainerInnen ein bisschen anspruchsvoller, als von hinten Druck zu machen, und den Hund wieder zum Trailen zu bringen, aber ich finde es macht Riesenfreude und es ist super schön zu beobachten, wie die Menschen das auch immer mehr annehmen und sagen, stimmt, jetzt schnuppert er ja gar nicht mehr oder er schnuppert nur mal kurz oder hey, der ist sonst ziemlich schnell unterwegs. Diese Schnupperpausen sind auch für mich mal ganz entspannend zum wieder durchschnaufen und den Arm ausschütteln. Ich nutze das ganz gezielt auch, das Training, um das Bild vom Hund, die Gedanken, die da so im Hintergrund laufen, die von sonst woher kommen, einfach auch ein bisschen zu reframen und zu hinterfragen und zu gucken, was zeichnet denn dieser Gedankengang? Ja, der soll doch arbeiten und was zeichnet das über den Hund für ein Bild und will ich das Bild? Und Menschen, die zu mir kommen zum Trailen und auch Trainer und TrainerInnen, die das bei mir lernen, die wollen eben nicht einen Hund, der auf Funktion ansetzen, ankommen, sondern die wollen es als wertvolle Beschäftigung für den Hund und für den Menschen. Und die sind super dankbar, dass ich ihnen vielen Dingen einfach Druck rausnehmen kann und sagen kann, braucht der Hund nicht, lass ihn, alles gut. Er schenkt dir die Leistung hinterher trotzdem, vertrau ihm.
Finde ich großartig, was du gerade berichtet hast. Aber auch, dass es so ein menschliches Denken ja ist, oh, das muss doch jetzt, sonst geht es nicht. Und das erlebe ich natürlich auch immer in meinem Beratungsalltag, aber auch auf Seminaren, dass noch ganz, ganz stark in den Köpfen drin ist. Wenn ich ihm das jetzt durchgehen lasse, dann, keine Ahnung, ist die Welt verloren oder dann wird er der nächste Präsident der Vereinigten Staaten, was glaube ich gar nicht so schlecht ist, wenn da mal ein Hund hinkommt. Keine Ahnung, also das kann man ihn doch jetzt nicht durchgehen lassen. Hatte ich heute auch wieder ein Gespräch, ja, aber dann ist er jetzt damit durchgekommen. Ja, und? Und da eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln und so den kulturellen Nebel so ein bisschen zur Seite zu wischen, dass es eigentlich gar nicht schlimm ist, wenn der Hund mal Nein sagt. Im Gegenteil, dass es eigentlich ganz, ganz viel auf das Vertrauenskonto einzahlt, auf das Bindungskonto einzahlt, wenn wir dann auch noch damit gut umgehen. Und das, was du vorhin gesagt hast, dass die Hunde nicht leer ausgehen, sondern halt was kriegen, trotzdem sie ausgestiegen sind. Ein Nein darf halt nicht bestraft werden, das sowieso nicht, aber wird auch nicht einfach nur ignoriert, sondern der Hund bekommt auch irgendwie noch eine Kleinigkeit. Man kann es auf die Spitze treiben und sagen, okay, egal, was der Hund an Verhaltensreaktionen zeigt, er bekommt immer die gleiche Belohnung. Dann ist es quasi tatsächlich die Art und Weise, wie ich die Aufgabe stelle, wie ich mit dem Hund die Aufgabe arbeite, wie wir zusammen das Ganze bewältigen, der Faktor, dass er dann immer mehr das macht, was ich machen möchte. Wir können natürlich auch sagen, okay, wenn der Hund Nein sagt, dann kriegt er halt ein bisschen Trockenfutter, ansonsten würde er irgendwie den Käse kriegen oder so. Also da kann man so ein bisschen mit den Belohnungen sicherlich spielen. Trotzdem darf Nein nicht leer ausgehen. Und das ist auch ein Teil. Jetzt ziehe ich so ein bisschen die Brücke vom Enrichment, also der Grundhaltung, wie Hunde leben sollen, nämlich ein lebenswertes Leben haben, zum LIFE-Konzept von Eduardo Fernandez. LIFE ist ein Akronym für Least Inhibitive, Functionally Effective, also am wenigsten hemmend in alle Richtungen und funktional effektiv. Und das meint halt, dass wir möglichst wenig die Hunde, die natürlichen Hundeverhalten hemmen sollen. Möglichst wenig, also nicht, das dürfen wir nicht, sondern möglichst wenig. Und dass die Hunde aber Verhalten zeigen, die für sie funktional sind. Also, dass sie ihren Bedürfnissen nachgehen können, dass sie ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und Verhalten steht ja immer aus einem Bedürfnisdefizit. Also, sie haben irgendwie ein Bedürfnis und das soll befriedigt werden. Und deswegen zeigen sie dieses Verhalten. Und die Funktion von diesem Verhalten ist eben, dass dieses Bedürfnis dann auch befriedigt wird. Und daraus ergeben sich dann drei Kategorien beim Life-Konzept. Nämlich einmal, dass die Hunde lernen, bedeutungsvolle Entscheidungen treffen zu können. Bedeutungsvoll für sie. Ja, ich kann ja sagen, ich kann nein sagen und somit ihre Umwelt entsprechend kontrollieren können. Und wir gestalten die Umwelt so, dass sie natürlich möglichst häufig ja sagen zu dem, was wir denn so machen wollen. Dass wir erkennen, welche Bedürfnisse die Hunde haben und dass ihre Verhaltensweisen funktional werden, dass sie auch ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und dass wir darüber dann den Trainingserfolg maximieren. Und nochmal, Trainingserfolg haben wir dann, wenn es dem Hund gut geht und wir unser Trainingsziel erreicht haben. Nicht nur einfach, wenn wir das Trainingsziel erreicht haben, sondern dass es dem Hund gut geht und er tatsächlich etwas von der Interaktion hatte. Und wie gesagt, wenn das mal nicht funktionierte, dann ist das auch nicht schlimm. Dann gucken wir unsere Trainingsnotizen an, vielleicht unsere Aufzeichnungen, die Videoaufzeichnungen, gucken, was könnte ich denn jetzt noch machen, damit das vielleicht beim nächsten Mal besser klappt. Und wenn uns da nichts einfällt, naja, dann ist das auch so. Wir haben ja verschiedene Aktivitäten am Tag, wo wir mit dem Hund arbeiten können. Und vielleicht fällt uns ja morgen oder übermorgen dann noch was ein. Also no pressure. Jede kleine Interaktion zählt halt und unterm Strich ist dann die Summe der erfolgreichen Interaktion mit dem Hund. Dieses Live-Programm, ja, wie würdest du das nennen? Dieses Live-Konzept?
Konzept, ja.
Ja, dieses Live-Konzept ist ja auch quasi eine Weiterentwicklung von ganz, ganz vielen anderen guten Gedanken, die sich irgendwie so im Laufe der Zeit ergeben haben. Mir fällt da Lima ein, was am Anfang ja stand, oder auch das Libi. Wie lange bist du schon so dabei? Frage ich einfach mal. Aber auch schon ewig, ne?
Nee, tatsächlich nicht ewig. Und ich habe tatsächlich auch erst angefangen mit Mentrailing, mit dem Fokus auf Funktion, bis mir dann eben mit dem Gedanken Enrichment klar geworden ist das, was ich machen möchte. Und weil das auch bei mir und meinem Hund damals der Game Changer war und ich übers Mentrailing bei ihm überhaupt wieder einen Fuß in die Tür gekriegt habe, dass er gesagt hat, okay, wir machen wieder was zusammen, ja. Ich bin, als ich den Calimero bekommen habe, am Anfang leider in einer für uns ungünstigen Welpenstunde gelandet und Junghundestunde und habe so die typische Karriere mit einem Hund, der dann schreiend auf zwei Beinen stand, wenn er andere Hunde gesehen hat, draußen überhaupt nicht mehr ansprechbar war und bei einem 25 Kilo Husky war, hatte ich da echt einen Leidensdruck. Ich muss es so sagen. Und da war das Mantrailing für mich der Gamechanger, weil plötzlich alles das, was Calimero so auf dem Hundeplatz als schlechten Hund hat erscheinen lassen, beim Trailen plötzlich super erwünscht war. Er schaut nicht auf mich, er macht sein Ding und er geht nach vorne und er setzt seine Nase ein. Derselbe Hund war unter einem anderen Blickwinkel plötzlich großartig. Und das ist das, was mich ja auch am Mantrailing so fasziniert, dass wir den Blick wegkriegen vom Problem und Hunden, die im Alltag auch Baustellen haben, trotzdem eine so ja zutiefst beglückende Beschäftigung bieten können, und zwar nicht nur für den Hund, sondern auch für den Menschen. Und das ist eben mein Ansinnen, diesen Bogen zu spannen, diese Kombi hinzukriegen, eben nicht nur den Mensch, sondern tatsächlich auch für den Hund gut, weil es ist nicht selbstverständlich bedürfnisbefriedigend, sondern man muss schon gucken, wie es denn aufgebaut ist, wie es denn gemacht wird. Und ja, so war mein Weg dazu. Und drum, als ich das eben realisiert habe und gemerkt habe, sobald es wieder anfängt, auf Funktion mit Druck zu gehen, steigt mir der Hund wieder aus. Er hat ein ganz klassisches Beispiel. Calimero sollte, die Hundeschule hat von einem Tag auf den anderen entschieden, dass die Hunde nach dem Trailen im Beifuß an der kurzen Leine zurück zum Auto gehen müssen. Das ist Höchststrafe für meinen Hund gewesen. Wir haben das nie geübt. Er konnte das nicht. Es war der pure Frust für uns beide. Und was ist passiert? Er hat aufgehört, die Zielperson anzuzeigen.
Na klar.
Ganz logische Konsequenz. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, ich will es anders machen und habe dann entschieden, ich mache es einfach jetzt selbst anders. Und bin dann diesen Weg gegangen und wirklich, wirklich Fokus jetzt ganz klar Wohlbefinden und Leistung kriegen wir geschenkt. Das ist immer wieder faszinierend. Mit
Ja, da
Geduld.
gibt's ja irgendwie so einen schönen Spruch, ne? Wenn Hunde nur dürfen, wenn sie müssen, dann können sie nicht, wenn sie sollen oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Kriegst jetzt aus dem Kopf nicht mehr zusammen. Aber das Mantrailing für viele Hunde, ja, so ein Türöffner auch für den Alltag ist. Das höre ich auch ja tatsächlich immer wieder. Beobachtest du das auch, dass so ja dieses Mantrailing, also den Hund in der Nasenarbeit zu lassen und wenn es dann auch noch richtig, richtig gut ist, dass sich darüber auch viele Alltagsprobleme relativieren, nicht komplett auslöschen, aber relativieren.
Ja, natürlich ist Mantrailing keine eierlegende Wollmilchsau und löst alles, aber
Schade eigentlich, ne?
sie kann einfach, wenn es mit den Gedanken von Enrichment gemacht wird, kann das Training eine super gute Basis sein, um A, den Hund überhaupt wieder kooperativ zu bekommen. Und wir schreiben einfach ganz, ganz viele Erfolgsgeschichten, Mensch und Hund zusammen in der Umwelt, da wo sonst die Alltagsprobleme sind. In diesem Kontext schreiben wir mit gutem Mantrailing ganz viele Erfolgsgeschichten. Wir färben die Zusammenarbeit positiv. Wir lassen eben, und das ist das Schöne oder das Besondere, finde ich, am Mantrailing im Verhältnis zu anderen Nasenarbeiten, der Mensch ist da dabei. Der ist aktiv beteiligt. Das macht nicht der Hund alleine, sondern die machen das als Team. Und der Hund lernt eben auch seinen Menschen als verlässlichen Teampartner kennen, mit dem man tolle Erlebnisse draußen in der manchmal sonst so anstrengenden Umwelt hat. Und darum tut es mir immer so in der Seele weh, wenn diese Chance vergeben wird, indem dann, ja, aber der muss sich erst hinsetzen, bevor er seinen Jackpot bei der Zielperson kriegt. Wenn wir das dann einfach so ich glaube gar nicht mal bewusst, sondern so, ja, aber das muss so sein beim Trailen, und so viel von diesem Glitzer wieder kosten, weil es ist so unnötig.
Ja, das stimmt. Ich habe die Studie gefunden, die ich vorhin erwähnt habe. Das ist Born to Choose aus 2010. Der Ursprung und der Wert von dem Bedürfnis nach Kontrolle, so Origin and Value of the Need for Control. Also diese Studie hat uns gezeigt, wie wichtig die fähig oder die, ja, die Fähigkeit zur Kontrolle auszuüben, ist für Tiere. Und ja, das ist auch schon wieder 15 Jahre her, ne? Also es ist nicht irgendwie alles neumodischer Kram, was wir machen, sondern es ist halt irgendwie ja schon alles sehr, 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 sehr grundlegend, wie ich finde. Dieses Life-Prinzip, Konzept, least inhibitive, functionally effective, hat eine Evolution, Evolution, also eine Geschichte. Es hat mal irgendwann angefangen mit Lima, Least Intrusive, Minimal Aversive, aus dem tatsächlich traditionellen Hundetraining, wo sich die Trainer Kollegen damals, die Altvorderen, gedacht haben, okay, wir können nicht immer mit Stufe 10 des Teletaktgerätes auf den Hund einbrezeln, sondern wir müssen das so ein bisschen abgestuft machen. Also nicht immer gleich die große Keule rausholen, sondern das reicht ja vielleicht, wenn wir nur ein bisschen zwiebeln. Und deswegen least intrusive, also am wenigsten störend, minimal aversiv. Wollten sie denn vorgehen? Das war schon mal ein großer Sprung, weil diese Abstufung hat man so am Anfang ja eigentlich gar nicht gemacht, sondern okay, man hat einfach reingehauen und mal geguckt, was dann so bei rauskommt. Und das ist so ein ethisches Produkt gewesen. Hey, das geht auch. Wir müssen nicht immer voll draufhauen. Und das ist nachher auch so ein bisschen in das positive Training übergegangen. Wo man dann gesagt hat, okay, wir können ja auch positiv arbeiten. Und daraus wurde dann so ein bisschen das Libby-Prinzip von der Susan Friedman, least intrusive, also das ist geblieben, am wenigsten störend, most positive, hat sie da noch eingebaut, also am meisten positiv, aber auch noch effective, also effektive Verhaltensintervention, LEBI, Least Intrusive Effective Behavior Intervention, das Most Positive hat sie nachher noch reingebaut, aber da passt dann das Akronym nicht. Und da geht es eben darum, zu schauen, haben wir denn noch andere Möglichkeiten, das Verhalten des Tieres zu beeinflussen, ohne dass wir strafen müssen. Und da geht es natürlich auch erstmal darum, vielleicht nach der Gesundheit zu gucken. Ist der Hund überhaupt fit, wenn er denn Mantraining nicht so richtig schnell läuft? Naja, vielleicht hat er Schmerzen oder so. Oder einfach nicht gut drauf heute. Wie gestalten wir denn die Situation? Hat er ein Umfeld, wo es ihm gut geht? Was können wir da vielleicht verändern? Können wir Management betreiben? Und das betrifft jetzt so hauptsächlich auch den Bereich des Alltagstrainings, wo wir ja auch in der Verhaltensberatung immer als erstes gucken, okay, was können wir schnell, effektiv machen, dass das Problemverhalten reduziert wird und dass der Leidensdruck der Bezugsperson reduziert wird. Und das schnellste, effektive, was wir machen können, ist in der Regel Management betreiben. Also wir bringen den Hund gar nicht erst in diese Situation. Und das greift dann so eine wichtige Frage auf, ist, wie ist es überhaupt nötig, dass ich meinen Hund in diese Situation bringe? Und dann guckt man, dass man die Verhaltensvielfalt steigert, dass man viele Verhalten über positive Verstärkung aufbaut, dass der Hund viel kann, aber eben auch nicht muss, aber dass es ihm dabei gut geht. Und dann geht man weiter so in die schwierigen Situationen rein. Dieses Prinzip von Susan Friedman war schon mal deutlich, deutlich besser als Lima alleine. Und Eduardo Fernandez hat dann sich darüber Gedanken gemacht, okay, wie passt dieses Libi-Prinzip, wo es ja auch um eigentlich die Belange des Menschen geht, Na, also der Mensch sagt, okay, ich möchte, dass der Hund irgendwie in der Fußgängerzone ruhig bei mir geht. Dazu gestalte ich das erstmal. Also gehe nicht in der Rush-Hour in die Fußgängerzone, sondern vielleicht erstmal am Abend, wo nicht so viel los ist und so weiter. Das ist die Gestaltung der Bedingungen am Anfang. Und dann trainiere ich das über positive Verstärkung natürlich. Sondern Eduardo hat dann gesagt, okay, was hat der Hund davon? Also geht es dem Hund da wirklich gut bei? Und was können wir tun, dass es ihm dabei richtig, richtig gut geht? Und müssen wir ihn da hemmen? Und eine Hemmung kann zum Beispiel sein, wenn der Hund jetzt irgendwo lang gehen möchte und er hat das Bedürfnis, überall in den Ecken zu schnüffeln. Dann kann ich natürlich, hast du es nicht, den Hund dauerkeksen oder ich halte ihm die Futtertube vor die Nase. Das heißt, ich bringe etwas mit rein in dieses Setting, was es verhindert, dass der Hund seine normalen Verhalten ausüben kann. Und das ist aber trotzdem eine Hemmung. Seine Verhalten, die er in dieser Situation hat, die werden gehemmt. Das ist nicht tragisch, aber es kann zu einem Konflikt führen. Und Konflikte sind immer erregungssteigernd. Und so kriegen wir eventuell darüber wieder so ein bisschen die Nebenwirkungen rein, die Erregung rein, vielleicht Frustration rein, weil der Hund eigentlich was anderes machen möchte. Und deswegen da der Hinweis von Eduardo zu schauen, okay, wie kann ich die Situation gestalten, dass er auch schnüffeln kann. Und das kann man ja zum Beispiel machen, wenn man abends dann unterwegs ist, längere Leine, weil da ist ja keiner. Und dann lasse ich den Hund erstmal so sein Bedürfnis freien Lauf. Ne? Der kann links, rechts mal in die Hauseingänge reingehen. Und wenn da keiner ist, wenn es keinen stört und der da nicht irgendwie jeden zweiten Stein anpinkelt, why not? Wo ist denn das Problem? Und das erinnert mich an eine Trainingsgegebenheiten auf dem Seminar, aber auch in einem Einzeltraining nachher, wo die Bezugsperson ihren Hund immer aus Eingängen rausgeholt hat, beziehungsweise gar nicht erst reingelassen hat. Und der Hund wollte immer in Hauseingänge reingucken. War so ein Industriegebiet und dann waren da so Treppen irgendwo zum Hauseingang und es war am Wochenende, es war keiner da und der Hund wollte hin und sie immer, nein, jetzt bleib hier und natürlich belohnt, aber trotzdem war das ein Konflikt, wo ich gesagt habe, was spricht dagegen, den Hund da an den Hauseingang da mal zu lassen? Ja, das soll er nicht. Okay, warum soll er das denn nicht? Ja, wenn da jemand rauskommt, ich sage, hier ist keiner. Wer soll denn da jetzt rauskommen? Pinkelt er da hin? Nee, das macht er nicht. Okay, dann lassen wir ihn doch mal rein. Und das Spannende war, als er das dann gemacht hat, also längere Leine, er kommt da rein, hat ein bisschen geschnüffelt, kam wieder raus, ist weitergegangen. Nachher hat er es immer weniger gemacht, weil sein Bedürfnis nach Erkundung konnte befriedigt werden. Also sein Verhalten war funktional effektiv. Wir haben ihn nicht großartig gehemmt. Wir haben es erstmal geöffnet und haben gesagt, okay, wir gestalten das so. Da, wo natürlich jemand stand, haben wir ihn nicht hingelassen. Wo jemand aus dem Fenster geguckt hat, haben wir ihn auch nicht hingelassen. Aber wir hatten viele, viele Situationen, wo der Hund eben Verhalten zeigen konnte, arttypisches Verhalten zeigen konnte, darüber sein Bedürfnis nach Erkundungsverhalten tatsächlich befriedigt hat und immer, immer ruhiger und immer entspannter wurde. Und das zeigt auch mal wieder, dass dieser kulturelle Nebel, von dem ich auch vorhin sprach, so, das darf der nicht. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, weil natürlich. Soll er bestimmte Verhalten in bestimmten Situationen nicht zeigen. Aber Hunde sind auch durchaus kompromissbereit und können Kompromisse annehmen. Da müssen wir dann immer so ein bisschen schauen, okay, wo kann der Kompromiss sein und wie kann ich meinem Hund die Bedürfnisbefriedigung vielleicht geben? Was muss ich tun, damit ich Konflikte rausnehme oder sonst irgendwas? Und das ist quasi so die Weiterentwicklung vom Libi zum Live hin. Wo wir noch mal ein bisschen mehr schauen, ob das überhaupt nötig ist, dass wir den Hund da eventuell einschränken oder vielleicht ein bisschen mehr ja, Raum lassen. Und das Spannende ist dann ja tatsächlich, dass, wenn es drauf ankommt, die Hunde trotzdem oder vielleicht gerade deswegen gut mit uns mitarbeiten, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall schadet es nicht, wenn es mit Bedacht gemacht ist. Natürlich kann man dann auch wieder Fehler machen, aber Fehler sind ja bekanntlich Informationen.
Ja, ich kann das auch nur bestätigen, dass wir, wenn Hunde nach dem Trail wieder zurück zum Treffpunkt gehen und wir tatsächlich sogar die Strecke des Trails laufen und sie dann überall da schnüffeln lassen, dann sehen wir auch erstmal, was sie auf dem Trail tatsächlich ausgeblendet haben, wo ihnen der Trail wichtiger war. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die Hunde, also ich bin überzeugt davon, die realisieren, ich darf es nachher, kann ich mir für nachher aufheben. Jetzt mache ich meinen Trail, hol den Jackpot und wer da hinten hingepinkelt hat, das erschnupper ich nachher. Diese Erfahrung mache ich auch immer wieder, dass die Hunde dann intensiv auf dem Rückweg wirklich ganz viel in die Erkundung gehen können, und dann beim nächsten Trail sich einfach auch besser auf die, ja, auf den Trail konzentrieren und da ihre Priorität wieder mehr auf das Verfolgen dieser menschlichen Spur legen. Und ja, das ist, da hat der Hund dann effektiv auch was davon, weil er sahnt so beides ab, den Jackpot und hinterher die Schnüffelstellen.
Ja,
Das
genau.
ist doch
Und
großartig, oder?
das ist mega cool. Vor allem können wir den Hund dann auch gut aus der Situation, aus dem Trailen wieder rausführen und auch wieder ins normale Erkundungsverhalten wieder überführen. Und das finde ich auch so im Alltagstraining total wichtig, diese Übergänge zu gestalten, ne? Von einer Aktivität in die andere. Es ist mit Ecken und Kanten versehen. Ute Blaschke-Berthold hat mal so schön gesagt, Ecken erregen und Kurven entspannen. Also, ne, kriege ich da schön eine Kurve hin, sodass der Hund einen schönen Übergang hat von einer Aktivität in die andere. Oder es ist irgendwie ein Sprung in der Erregung, ein Sprung in der Aktivität, das heißt so aus dem vollen Lauf, so und jetzt musst du bei Fuß gehen. Oder kann ich das so ein bisschen gestalten, dass es so ein bisschen enger wird, je nachdem, was man dann auch mit dem Hund da machen kann. Das heißt, wenn man den kulturellen Nebel so ein bisschen zur Seite wischt, so, ja, das darf der nicht oder das macht man so, diese alten Floskeln so ein bisschen hinterfragt, dann passiert meistens gar nichts. Die meiste Zeit passiert tatsächlich nichts und auch die Angst vor Verstärkung und Belohnung vielleicht verliert. Auch das begegnet mir natürlich in meiner Beratung immer wieder, dass die Menschen Angst vor Belohnungen haben. Also, nee, wenn ich das jetzt belohne, dann oder wenn ich ihm da jetzt Futter gebe, dann macht er das ja immer wieder und so weiter. Also, Verstärkung ist ein Prozess und wenn wir einfach nett zu dem Hund sind, ist das nicht schlimm, sondern es tut denen in der Regel gut, wenn wir nett und freundlich zu denen sind. Und da die Situation entsprechend gestalten. Und deswegen ist das Live-Konzept so bedeutungsvoll. Einmal für uns im Alltagstraining, im Zusammenleben mit den Hunden, aber dann auch im speziellen beim Mantrading wie bei dir. Und ich freue mich total, dass du dir Gedanken machst, wie kriege ich das alles unter einem Hut? Also die Leistungsfähigkeit der Hunde, die Beschäftigung oder das Hobby der Hunde und der Menschen, Mantrailing zu machen, das ist ja auch mal so ein gesellschaftliches Ding, man trifft sich mit mehreren Leuten, mit mehreren Hunden. Und wie kriege ich das so gestaltet, dass es den Hunden dabei gut geht und dass sie es für sie bedeutungsvoll ist. Nicht nur bedeutungsvoll ist, ich habe da irgendwie einen Typen, der sich in der Kälte hinterm Baum setzt, gefunden, sondern es befriedigt tatsächlich auch ein Bedürfnis von mir. Es geht mir gut, wenn ich das mache.
Du hast gerade was sehr Wichtiges gesagt, was ich auch sehr bedeutend finde, ist der gesellschaftliche Aspekt, dass die Menschen in Gesellschaft was machen, weil ganz viele Hundehaltende, deren Hunde einfach im Alltag anspruchsvoll sind, die rutschen gerne in die Isolation. Die können keine Gruppenangebote wahrnehmen. Und Mantrailing ist ein Gruppenangebot und es ist trotzdem okay für die Hunde. Und das ist das Schöne, dass diese Menschen wieder in Kontakt mit anderen Hundemenschen kommen. Die können sich wieder austauschen. Die sehen, dass sie nicht allein sind mit ihrem Problem und nicht auf Kosten der Hunde. Also das finde ich eben auch, das zeichnet gerade das Trailen im Verhältnis zu anderen Nasenarbeiten so hervor, oder das zeichnet es so aus, weil kein andere Nasenarbeit hat diesen gesellschaftlichen Aspekt für den Menschen so dabei. Und wenn die Bedürfnisse des Menschen in dem Zusammenhang zusammen mit dem Hund erfüllt werden, dann sind auch die wieder kompromissbereit, auf ihren Hund einzugehen. Und ich erlebe es nicht selten, dass auch Partner oder Familienmitglieder, die durchaus an ihrer Kompromissgrenze angekommen sind, wenn die dann erleben, was für einen großartigen Nasenmeister sie da zu Hause haben, der eine Person durch einen halben Ort verfolgen kann, dann sind auch die wieder kompromissbereiter zu sagen, ja, ist ja nicht schlimm, wenn er nicht mit im Biergarten kann. Ja? Und das ist dann nochmal so das extra Glitzern. Und das kriegt man aber auch nicht geschenkt. Das ist, es darf halt auch nicht auf Kosten des Hundes sein, dass man dann sagt, naja, Hauptsache ich mache Mentrailing, dann kann ich mich mit den anderen unterhalten, sondern diese Gratwanderung ist so hinzukriegen, dass es wirklich für alle Beteiligten gut ist. Und auch für uns, die wir es anbieten. Auch das ist ein Riesenaspekt. Und ich kann nur aus der ersten Weiterbildung vom IBH für die Mentrail-Trainer berichten, dass für ganz viele vom ersten Durchgang Mentrailing ein ganz wichtiger, wertvoller Posten ihres Angebotes ist, weil sie auch selber gesagt haben, es tut so gut, mal sich nicht immer nur den Problemen widmen zu müssen, sondern zusammen mit diesen Menschen Erfolge zu feiern und gleichzeitig zu erleben im Einzeltraining, wie sich das als Katalysator fürs Alltagstraining auszahlt.
Wunderschön gesagt. Astrid. Sehr, sehr cool. Ja, spannendes Thema, aber wenn man da so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, dann ist es durchaus aus logisch. Es ist begründbar, argumentierbar und funktioniert eigentlich ja sehr, sehr gut.
Was würdest du jetzt, um nochmal die Kurve zum Live zu kriegen, zu sagen, was ist das Besondere an diesem Live-Konzept und was kann man im Alltag für sich eigentlich als Hundehaltender oder auch als Trainer, Trainerin so mitnehmen, als kleine Take-Home-Message, wie, ja, welche Frage kann ich mir stellen, worauf soll ich gucken, was macht Sinn?
Also ich hab immer drei Hauptfragen. Vier. Die ich so, die mich so in meinem Trainingsalltag immer begleiten. Die erste Frage ist es vorteilhaft für den Hund? Also, wenn ich irgendwas mache, hat der Hund davon einen Vorteil. Und wenn ich sage, okay, dafür hat er ein paar Kekse gekriegt und hat die gegessen, okay, dann ist es schon mal ein Vorteil. Reicht dieser Vorteil? Das ist dann nochmal die zweite Frage. Aber was hat der Hund davon? Dann die nächste Frage, was kostet es dem Hund? Also der Hund kann ja immer nur eine Tätigkeit zur gleichen Zeit machen. Das, wie du es vorhin schon so toll gesagt hast, wenn er trailt, dann trailt er halt. Und in der Zeit kann er aber keine Hundespuren abschnüffeln, keine Rehspuren erkunden oder nicht die Mülltonnen ausplündern. Das heißt, es kostet ihm etwas, wenn er dieses Verhalten zeigt. Und da müssen wir die Kosten so ein bisschen im Blick haben. Und sind die Kosten sehr, sehr hoch, dann sind auch die Konflikte sehr, sehr groß. Das heißt, wir müssen da vielleicht, wenn ein Hund so wahnsinnig im Konflikt ist, ihn vielleicht vorher einmal die Gegend abschnüffeln lassen. Na, das wäre eine Möglichkeit. Man geht vorher ein bisschen hin und halbe Stunde vorher. Und in dem Trailgebiet lasse ich den schon mal ein bisschen rumwuseln. Dann kennt er die Gegend, er hat schon mal die Zeitung gelesen und das Bedürfnis nach Schnüffeln in diesen ganzen Geschichten ist reduziert, sodass die Kosten auch reduziert sind, wenn der nachher trailt. Wäre eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, und die wird jetzt hier, glaube ich, oder die dritte Frage, die spielt jetzt bei dir, glaube ich, gar nicht so die Rolle, ist, was nimmt er in Kauf? Also wird er drangsaliert oder muss er sich nochmal hinsetzen oder wird er zurückgehalten? Also was nimmt er in Kauf dafür, dass er ein bestimmtes Verhalten, Entschuldigung, zeigen kann? Und die vierte Frage, Ist es überhaupt nötig? Also ist es zum Beispiel nötig, dass ich meinen Hund mit ins Restaurant nehme? Ist es nötig, dass ich meinen Hund mit zum Einkaufen nehme? Oder ist es okay, wenn der Hund zu Hause pennt? Diese vier Fragen. Ist es vorteilhaft? Was kostet es dem Hund? Was nimmt er in Kauf? Und ist es nötig? Die stelle ich mir eigentlich so im Trainingsalltag sehr häufig. Manchmal sage ich, ja, der nimmt jetzt schon ganz schön viel in Kauf, aber ich habe jetzt keine andere Lösung. Mache ich mir denn später nochmal Gedanken daran, wie ich das vielleicht optimieren kann. Aber wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann sind wir, glaube ich, relativ dicht an dem Live-Konzept schon mal dran, ohne jetzt so tief da reinzugehen, dass er eben bedeutungsvolle Entscheidungen treffen soll, dass er funktionale Verhaltensweisen zeigen darf und dass wir eben Trainingserfolg haben. Wollen. Trainingserfolg, wie gesagt, dem Hund geht es gut. Es hat einen Mehrwert für ihn und wir haben unser Ziel erreicht. Aber wenn wir diese vier Fragen beantworten, ich glaube, dann sind wir schon mal ziemlich, ziemlich gut dabei und das kann man auch im Alltag immer mal wieder üben und immer mehr einfließen lassen. Wie gesagt, es geht nicht darum, das perfekt zu machen, sondern überhaupt anzufangen, sich diese Gedanken zu machen. Das ist auch in Bezug auf Enrichment so wahnsinnig wichtig, wenn wir uns darüber Gedanken machen, okay, wie kann ich denn den Alltag meines Hundes so gestalten, dass es tatsächlich für ihn bereichernd ist. Wir werden nicht jeden Tag den Jackpot ziehen und sagen, hey, alles richtig gemacht. Es wird viele, viele Situationen geben, wo wir sagen, tut mir leid, mein lieber Hund, aber du musst jetzt einsteigen, auch wenn du hier jetzt noch irgendwie in der Sonne liegen möchtest. Das ist bei meinem Hund natürlich auch. Aber wir können in jeder Situation Gedanken machen, fällt mir jetzt irgendwas ein, was ich besser machen kann? Wenn wir sagen, nee, nicht, fällt mir gerade nichts ein, ist das fein, ist das gut? Vielleicht fällt uns ja morgen oder übermorgen was ein. Also damit mit Gelassenheit umgehen oder rangehen und gucken, was kann ich für meinen Hund tun, der sich ja das Leben mit uns nicht ausgesucht hat. Na, wir haben ihn in diese Situation reingebracht. Wir haben entschieden, dass er in der Menschenwelt leben soll. Viele, viele Züchter haben entschieden, dass eine Hündin Welpen bekommt und diese Welpen müssen irgendwo hin. Die Hunde haben halt keine. Die sind auf uns angewiesen. Sie leben sicherlich im goldenen Käfig, aber es ist halt ein Käfig. Und vielleicht können wir diesen Käfig ein bisschen größer machen und den Lebensraum oder den Raum innerhalb der Grenzen vielleicht mehr mit Leben füllen, sodass, wenn die dann irgendwann tatsächlich mal über die Regenbogenbrücke gehen und zurückblicken und uns zuzwinkern und sagen, es war ein geiles Leben, danke. Und wir treffen uns wieder. Das wäre schon cool.
Ja, Gerd, da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut. Und ich finde, das ist ein großartiger Punkt, um zu sagen, wo treffen wir uns wieder, Gerd, wenn Hörer und Hörerinnen jetzt sagen, Mensch, den Gerd Schreiber, wo kann ich den hören, lesen, treffen, mich bei ihm weiterbilden oder buchen? Wo findet man dich
Wo findet
denn?
man mich? Man findet mich auf Instagram zum Beispiel bei Hundetraining Hund und Wir oder unter Gerd Schreiber. Man findet mich bei Facebook unter Gerd Schreiber oder eben auch Hund und Wir. Man findet mich auf meiner Website, die dringend einer Überarbeitung oder einer Neuauflage bedarf. Das wird auch jetzt geschehen. www.hund-und-wir.de und da wird dann auch ein aktueller Veranstaltungskalender mit eingebunden werden, so dass man dann sieht, wo ich denn in Deutschland, Schweiz, Österreich im Laufe des Jahres bin. Ich glaube, auf der alten Website, die ist aber auch kaputt, die kann man auch nicht mehr reparieren. Also die ist schon so alt, ist das, glaube ich, noch von 2017 oder so. Also bedarf dringendst einer Überarbeitung, was ich jetzt ja angehen werde. Und so, dass dann hoffentlich so in ein, zwei Monaten da eine neue Website ist. Ansonsten gerne eine E-Mail schreiben, gerd@hund-und-wir.de. Ja, oder auf der Website steht, glaube ich, auch meine Telefonnummer oder so. Ja, irgendwie so.
Genau, ich werde das alles verlinken in den Shownotes. Und deine Angebote sind, was jetzt Webinare angeht, natürlich sowohl online als auch in Präsenz. Also man hat die Möglichkeit, in der Dachregion sowohl online als auch in Präsenz mit dir zusammen zu lernen, oder?
Genau, also einmal so die Wochenendseminare in Präsenz natürlich. Ab und zu gebe ich dann auch mal ein Webinar vom IBH zum Beispiel oder über andere Hundeschulen oder ich biete selber mal was an oder. Man kann auch Online-Training bei mir buchen. Man kann auch Online-Training buchen, was viele Trainerkolleginnen und Kollegen auch in Anspruch nehmen. Ist halt eine Supervision, Fallbesprechung, schwierige Fälle auseinandernehmen, wo ich einige Kolleginnen und Kollegen dann begleite und sage, okay, wir bearbeiten diesen Fall dann mehr oder weniger zusammen oder ich gebe da vielleicht noch mal so ein paar Gedanken aus meinem Erfahrungsschatz mit bei, der jetzt ja irgendwie seit 20 Jahren oder so besteht. Tatsächlich, ja, 2006 habe ich angefangen, das beruflich zu machen. Also jetzt bin ich im 20. Jahr und da, ja, kommt so der ein oder andere Gedankengang mal irgendwo auch in die Gehirnwindung rein und bleibt da. Ansonsten, wie gesagt, Vor-Ort-Training auch immer gerne. Viele buchen sich dann mal eine Woche hier irgendwo im schönen Lüneburger Umland, in der Lüneburger Heide ein und wir machen dann mal eine Intensivwoche und so weiter. Also eigentlich im Prinzip alles möglich. Einfach anrufen, E-Mail schreiben oder Instagram oder Facebook eine Nachricht senden und dann funktioniert das.
Wunderbar. Lieber Gerd, vielen, vielen Dank, dass du in dieser Einladung gefolgt bist und in meinem Podcast das Interview gegeben hast. Ich freue mich sehr und deine vier Fragen, denke ich, wenn die jeder für sich so mitnimmt und im Alltag oder auch im Training einfach im Hinterkopf hat, dann können wir zusammen mit dem gesellschaftlichen Nebel wegschieben, richtig, richtig viel erreichen. Und dafür danke ich dir ganz, ganz arg von Herzen,
Ja,
lieber Gerd.
vielen, vielen Dank, liebe Astrid, für die Einladung und gerne wieder. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und euch da draußen alles Gute und bis bald.
Das war's schon mit dieser Podcast-Folge von Mantrailing – Time to Shine, dem Podcast von Astrid Sperlich. Weitere Informationen zu mir findest du auf meiner Website www.astrid-sperlich.de. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es heißt Mantrailing – Time to Shine.